Ihre Plattenfirma macht ordentlich Geld locker. The Day Before You Came gab es einen großen Eklat. Okay, hat Spaß gemacht, lass uns jetzt wieder zurück an die Arbeit gehen. Steven hat dann beispielsweise einen Staubsauger gespielt, irgendwie ein Soundexperiment, ein bisschen Free Jazz. Ich glaube, ihr habt gerade eure erste Nummer 1 aufgenommen. Moin und hallo zu Balls of Summer, dem 80er-Podcast, dem Musikpodcast für Klassiker, Synthesizer und unerzählte Geschichten. Heute wird es melancholisch, aber auch inspirierend. Wir sprechen über Blancmange, das britische Synthpop-Duo, das zu den ein wenig unterschätzten Pionieren der 80er zählt. Ich hatte schon länger vor, eine Folge über The Band zu machen. Anlass und trauriger Aufhänger ist aber jetzt der Tod von Keyboarder Steven Lascombe, der am 13. September dieses Jahres im Alter von 70 Jahren verstarb. Die Musik von Blancmange klingt aber immer noch frisch und irgendwie auch zeitlos, selbst nach 40 Jahren. Und das werden wir heute ergründen. Ich bin Eckhard Maronde und gemeinsam blicken wir heute zurück auf den Weg des Duos Blancmange. Wir blicken auf Hits wie Blind Vision, Don't Tell Me und Living on the Ceiling. Wir blicken auf die Schwierigkeit, ohne Geld Synthpop machen zu können. Wir blicken auf Berührungspunkte zu ABBA und ungewöhnliche Angebote. Wir blicken auf vermeintlich anstößige Videos und die Verbindung unterschiedlicher Kulturen. Und nicht zuletzt auf die Freundschaft zwischen Neil Arthur, dem Sänger, und Steven Lascombe, dem Soundtüftler und Keyboarder. Wie immer gilt, wenn ihr die Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, es gibt alle Stücke in unserer Boys of Summer Spotify Playlist. Den Link zu unserer Playlist findet ihr in der Beschreibung zu unserem Podcast und unter dieser Folge. Außerdem, und das wird in dieser Folge auch wieder eine Rolle spielen, wir sind auch auf YouTube vertreten, der Handle ist auch Boys of Summer Podcast. Dort findet ihr ebenfalls Playlists zu jeder Folge, dabei aber auch mit den offiziellen Musikvideos von MTV und aus den damaligen Musiksendungen im Fernsehen. Schaut doch da auf jeden Fall vorbei. Zunächst müssen wir aber über eine Sache sprechen, die vielleicht ganz offensichtlich ist. Wie wird eigentlich der Bandname ausgesprochen? Ich selbst habe immer gedacht, der Name kommt aus dem Französischen, also muss er auch französisch ausgesprochen werden, also Blancmange. Nicht so die Protagonisten, die eben waschechte Briten sind. Die sprechen nämlich von Blancmange. Keinesfalls aber Blancmange, wie es vielleicht jemand aus Bayern intonieren würde. Was bedeutet der Name überhaupt? Nun, das ist Mandelsulz. Es gibt tatsächlich eine deutsche Übersetzung, also eine Süßspeise, ein Nachtisch aus zerkleinerten Mandeln, Zucker und Gelatine. Also im Grunde genommen das, was auf einer handelsüblichen Puddingpackung abgebildet ist. So sieht's aus. Nachdem das geklärt ist, gehen wir in der Zeit zurück in das Jahr 1979, wo sich im nordwestlichen Londoner Stadtbezirk Harrow drei Studenten der Harrow School of Art kennenlernten und zusammen Musik machen wollten. Aus drei wurden schnell zwei, nämlich Neil Arthur und Steven Lascombe. Und da die beiden eh nicht in einer herkömmlichen Band spielen wollten, war das auch völlig ausreichend. Neil Arthur hat das mal rückblickend so beschrieben: Wir waren musikalische Nichtmusiker. Zwar hatte er selbst eine Gitarre, die er mal für 18 Pfund einem Freund abgekauft hatte, aber ansonsten gab es nur noch einen selbstgebastelten Verstärker, der nie den Sound ausgespuckt hat, den man erwartet hatte. Und auf den frühen Blancmange-Alben ist der häufig noch zu hören, gerade für Stevens Keyboards. Naja, aber was bedeutet eigentlich Stevens Keyboards? Sie hatten nämlich keine eigenen. Sie konnten sich keine eigenen leisten. Damals waren die Teile nämlich sündhaft teuer. Was haben die beiden Musiker also gemacht? Sie erbettelten, stahlen oder liehen sich ihre Synthesizer. Wenn sie also jemanden kannten, der ihnen etwas leihen konnte, haben sie sofort die Möglichkeit dazu ergriffen. Und man muss natürlich auch ein bisschen kreativ sein. Sie haben nämlich alles Mögliche wie Synthesizer klingen lassen. Die haben beispielsweise alles verwendet, was in der Küche zu finden war. Das haben wir in der Folge über Depeche Mode schon gehört, die 1984 ja ihren Industrial Pop Sound mit ganz ähnlichen Mitteln erzeugt haben. Steven hat dann beispielsweise einen Staubsauger gespielt, Neil eine Waschmaschine. Außerdem haben sie Geräusche auf Kassette aufgenommen und dazu gemischt. Diesbezüglich gab es also keine Regeln, aber natürlich gab es Leute, die die Nase gerümpft und geätzt haben. Das sei ja keine richtige Musik. Neil Arthur erinnert sich, mir ist das egal gewesen, denn ich wollte auch nicht in einer gewöhnlichen, herkömmlichen Band sein. Und mit Steven zusammen war auch kein Denken daran, dass es gewöhnlich sein könnte. Es ging immer darum, einen schrägen Blickwinkel einzunehmen. Wie das in der Anfangszeit so ist, man macht einen Schritt nach dem anderen. Das heißt, erst gibt es ein Demo, das praktischerweise von Martin Ware produziert wird. Den kennen wir von Heaven 17 und The Human League. Man kennt sich also. Dann veröffentlichen Blancmange eine Single mit 6 Tracks. Und an diesem Punkt haben die beiden Musiker eigentlich schon mehr erreicht, als sie anfangs gedacht hatten. Neil Arthur sagt, hätten wir zu dieser Zeit gewusst, dass die erste Single unsere einzige werden würde, wir wären zufrieden gewesen. Okay, hat Spaß gemacht, lass uns jetzt wieder zurück an die Arbeit gehen. Aber mit der Musik ging es weiter. Und es geht erfolgreich weiter, denn sie landen mit einem Song auf einem Sampler, Some Bizarre Music, bizarre auch ziemlich bizarr geschrieben, mit Doppel-Z und einem R, auf dem dann auch Soft Cell und eine gewisse Band namens Depeche Mode vertreten sind. Und dann trudelt auch schon ein ernsthafter Plattendeal ins Haus. London Records nehmen Blancmange unter Vertrag und vermitteln den beiden Musikern erstmal Auftritte im Vorprogramm von Japan und Grace Jones. Und wenn ihr Bilder von Grace Jones vor Augen habt, wisst ihr, ja, das muss abfärben. Jedenfalls, was eine richtige Bühnenshow ist, die man eben nicht mit den Klamotten bestreitet, mit denen man eben noch im Grafikbüro sitzt. Musikalisch allerdings machen Blancmange das, was sie schon immer gemacht haben, mit einfachen Mitteln Popmusik und Tanzmusik zu erschaffen. Heute würde man vermutlich zuerst Synthpop dazu sagen, das, wir haben es schon gehört, ohne eigentlich die Mittel dafür zur Verfügung stehen zu haben. Auf dem ersten Album mussten die beiden Musiker nach wie vor alle Synthesizer ausleihen, billige Orgeln, Effektgeräte. Das hat sich dann erst auf dem zweiten Album geändert, da hatten sie endlich Geld, um sich eigene Geräte zu kaufen. So, und jetzt sind wir schon mittendrin beim ersten Album von Blancmange, Happy Families von 1982. Wenn ihr euch die Coverabbildung anschaut, dann ist die ganz im Stil der Enid Blyton Bücher gehalten. Tanzende Kätzchen und auch die Süßspeise Blancmange kommt drauf vor, mehrfach. Da kommt so ein bisschen der Background der Musiker als Grafiker durch. Was allerdings musikalisch nachhaltig wirkte, das war die Single-Auskopplung Living on the Ceiling. Denn Neil Arthur und Steven Lascombe spielten nicht nur Synthpop auf billigen Keyboards und Waschtrommeln, sie verbanden die Musik, die gerade angesagt war, mit indischen Versatzstücken. Und wenn ihr euch das indische Instrumentarium vor Augen führt, dann seid ihr auf der richtigen Fährte. Wir hören darauf nicht nur indische Percussions wie die Tabla, das sind zwei kleine Kesseltrommeln, sondern auch eine Sitar. Und praktischerweise haben die Instrumente auch zwei indische Musiker eingespielt, die in den kommenden Jahren immer wieder mit Blancmange zusammenarbeiten sollten. Das waren Pandit Dinesh und Deepak Kazanchi. Und an dieser Stelle hören wir mal rein, wie das klingt, die Verbindung von Synthpop und Bollywood-Flair, Living on the Ceiling. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal auch das offizielle Video dazu sehen. Dazu sage ich gleich noch was. Blancmange mit Living on the Ceiling, eine geschickte Verbindung von Synthpop und indischer Musik. Das Stück stieg in den britischen Charts dann sogar bis auf Platz 7 und natürlich gab es dazu auch ein Video zu bestaunen, das die beiden Musiker in Ägypten zeigt. Sänger Neil Arthur sagt dazu, wir durften ein Video in Kairo drehen mit schmalem Budget, aber immerhin war es unser erstes Video. Es gab kein richtiges Skript, wir konnten aber vor den Pyramiden drehen. Wenn Duran Durans Video zu Rio die Harrods-Version ist, naja, dann ist unser Video zu Living on the Ceiling die Woolworths-Version. Also, jeder hat mal klein angefangen und offensichtlich hat dieses Video ja seinen Zweck erfüllt. Noch eine andere Sache. Blancmange haben ja nicht nur verschiedene Länder musikalisch verbunden, Sie haben auch hinsichtlich ihres Synthpops einen ziemlichen Gemischtwarenladen im Angebot. Das heißt, die Musik ist nicht immer nur tanzbar, sondern manchmal auch ganz gefühlig. Und dann steht die Stimme von Neil Arthur im Vordergrund. Und jetzt hören wir uns noch einen zweiten Song an vom Debütalbum Happy Families. Der Song heißt Waves. Und wenn wir das Video dazu anschauen, dann sehen wir Fischerboote an der Küste Englands, Friesenerze und Meerjungfrauen, einen dirigierenden Stephen Lascombe und viele, viele Wellen. Musikalisch ist der Song vielleicht von OMDs Maid of Orleans inspiriert. Wir hören an dieser Stelle einfach mal rein, Waves und Blancmange. Dieser Song landete in den Charts, Platz 19 im UK, sogar Platz 29 in Germany. Und ich kann mich daran erinnern, dass das der erste Song war, den ich von Blancmange bewusst wahrgenommen habe. Und es sollte auch nicht der letzte sein. Denn bereits 2 Monate später, Ende April 1983, wurde eine erste Single als Vorbote ihres zweiten Albums veröffentlicht, der Song Blind Vision. Und darauf zeigen sich die beiden Musiker wieder extrem tanzbar, mit einem mitreißenden, kernigen Bass, Handclappings, funky Gitarren, einer Keyboard-Melodie mit Wiedererkennungswert und einer Bläsersektion, die den Song abrundet. Dazu die Stimme von Neil Arthur, die sehr selbstbewusst, fast schon befehlend wirkt und immer ein wesentlicher Bestandteil des Sounds dieses Duos war. Am Ende steht Platz 10 im UK zu Buche und es wurde auch wieder ein Video gedreht, diesmal mit vergleichsweise einfachen Mitteln. Das schauen wir uns an dieser Stelle auch an. Wir schauen, wir hören rein, Blancmange und Blind Vision. Wir befinden uns jetzt also schon im Jahr 1983. Synthpop bedeutet OMD, Yazoo, Softcell, Depeche Mode, die langsam durchstarten, vielleicht Duran Duran, aber an die Pet Shop Boys oder Erasure ist noch lange nicht zu denken. Blancmange sind also durchaus Trendsetter bzw. vorne mit dabei, wenn es um tanzbare Synthesizer-Musik geht. Und da sind Platz 7 und Platz 10 in den Charts schon große Erfolge. Und dieser Erfolg bedeutet auch, ihre Plattenfirma macht ordentlich Geld locker. Blancmange können sich endlich eigene Instrumente leisten. Vorbei die Zeiten, wo sie sich Synthesizer und Effektgeräte ausleihen müssen. Und im Studio tummeln sich dann auch zahlreiche Studiomusiker, die die Parts schnell und effektiv einspielen. Nur mal ein Beispiel, bei Blind Vision sind es am Ende neben Neil Arthur und Stephen Lascombe gleich 11 Gastmusiker, 3 Background-Sängerinnen, 5 Musiker für die Bläser, ein Gitarrist, ein Bassist und ein Percussionist. Und dieser Aufwand wird für das zweite Album durchgezogen. Zwischen August und November 1983 befinden sich die Musiker im Studio, um die Songs des zweiten Albums Mange 2 aufzunehmen. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ein Brite das aussprechen würde. Nochmal zu den Studiomusikern. Ich habe mal nachgezählt und am Ende sind es nicht weniger als 37 Musiker, die mitgeholfen haben, dem Album diesen Sound zu verpassen. Und wieder mit dabei sind Pandit Dinesh und Deepak Kazanchi, die bei einigen Songs wieder indisches Flair mit einbringen. Mange 2 erscheint dann am 18. Mai 1984 und ich habe mir das Album damals ebenfalls gekauft. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann. Vielleicht habe ich aber mitgeholfen, dass es sich in den deutschen Charts bis auf Platz 28 platzieren konnte. Im UK stieg es sogar bis auf Platz 8. Und wir wollen an dieser Stelle in ein paar weitere Songs reinhören, die die musikalische Bandbreite von Blancmange abbilden. Die beiden Singles That's Love That It Is und Don't Tell Me, wobei die letztere wieder die Verbindung mit der indischen Musik zelebriert und das extrem tanzbar. Am Ende steht dann wieder eine Top-10-Platzierung im UK zu buchen, nämlich Platz 10. In eine komplett andere Richtung geht der Song Murder, also Mord, irgendwie ein Soundexperiment, ein bisschen Free Jazz und ziemlich düster. Wenngleich das Stück sehr mitreißend klingt, ist einen aber eher so an der Kehle packt. Und ich finde, selbst nach 40 Jahren klingt das Ganze absolut zeitgemäß und wenig antiquiert. Und last but not least haben wir See the Train, einen Kanon mit mehreren Stimmen und komplett ohne weitere Instrumentierung. Das heißt, Blancmange haben das gemacht, was sie machen wollten oder das, wovon sie dachten, dass sie es machen mussten. Wir hören rein in alle diese Stücke, That's Love That It Is und Don't Tell Me. Dazu gibt es auf unserem YouTube-Channel auch wieder die passenden Videos. Und wir hören rein in Murder und See the Train. Bis gleich. Das waren vier Songs, die die musikalische Bandbreite von Blancmange zeigen. Es gibt aber noch ein weiteres Lied, das näher beleuchtet werden soll. Wir hatten ja schon gehört, dass Blancmange durchaus Trendsetter waren. Da kann man natürlich immer diskutieren, wie und womit genau. Mit einer Sache waren sie es definitiv. Wenn wir mal zurückgehen ins Jahr 1992, da veröffentlichten Erasure ihre famose EP ABBA-esque, auf der sie der schwedischen Band ABBA huldigten. 1984, also bereits 8 Jahre vorher, waren es aber Blancmange, die diese Idee ein erstes Mal umsetzten. Sie coverten nämlich das Lied The Day Before You Came vom finalen ABBA-Album The Visitors. Und wenn wir uns die Entstehungsgeschichte näher anschauen, dann sind beide Huldigungen, also The Day Before You Came und ABBA-esque, tatsächlich miteinander verbunden. Denn Neil Arthur und Stephen Loscombe waren zu der Zeit mit Vince Clarke im Urlaub. Vince Clarke, ehemals Depeche Mode, damals Yazoo, später dann Erasure. Sie hörten ABBA-Songs auf Kassette und beschlossen, Lieder von ABBA zu covern. Und das haben sie dann ja später auch umgesetzt. Neil und Stephen mit Blancmange und Vince Clarke einige Jahre später mit Erasure. The Day Before You Came ist ein melancholischer, vergleichsweise düsterer Popsong, im Original gesungen von Agnetha Fältskog, die, man schaue und staune, sogar im Video von Blancmange auftaucht. Und das kam wie folgt. Blancmange haben den Song aufgenommen, nach Schweden geschickt und aus dem ABBA-Camp kam dann ein Brief zurück, wo drin stand, wie sehr sie diese Version liebten. Und noch besser, sie erlaubten Blancmange sogar, für ihr Video Teile aus dem Originalvideo mit Agnetha zu verwenden. Heute wäre das vermutlich in dieser Form undenkbar. Heute müssten wahrscheinlich erstmal Rechtsanwälte eingeschaltet werden, die alle Geld- und Rechtsfragen erörtern müssen. Insofern haben wir es hier mit einem sehr besonderen Video und auch Song zu tun und wir sollten einfach mal reinhören und uns das Video anschauen. The Day Before You Came. Blancmange befinden sich 1984 also auf ihrem Höhepunkt. Sie haben 2 Alben draußen, Hitsingles, die sie in Europa, in den USA bekannt gemacht haben. Aber jetzt sollte sich das Blatt wenden. Es sollte zu einem sogenannten Kiss of Death Moment kommen. Zunächst sieht aber alles total dufte aus. Ein 3. Album ist in der Mache. Neil und Stephen sind zwischen Mai und August 1985 mit einer ganzen Schar an Musikern im Studio und Produzentenlegende Peter Collins hörte sich die Songs an und sagte zur angedachten Single Lose Your Love: Ich glaube, ihr habt gerade eure erste Nummer 1 aufgenommen. Es sollte anders kommen. Und das, obwohl sie ein Video drehen durften, nur dieses Video sollte sich als Problem herauskristallisieren. Für dieses Video wurde in New York ein ganzes Terminal angemietet und mit Zbigniew Rybczynski ein Regisseur engagiert, der schon mit Yoko Ono zusammengearbeitet hatte und 1983 für einen Kurzfilm einen Oscar bekam. Das hat ein Vermögen gekostet, aber alles hat großen Spaß gemacht, alle waren zufrieden, auch die Plattenfirmen im UK und in den USA. Dann gab es nur ein kleines Problem. Als das Video im UK zum ersten Mal vorgeführt wurde, gab es einen großen Eklat. Das Video wurde gebannt von der BBC. In der Folge wurde es auch von MTV weitgehend ignoriert. Und wenn das Video nicht im Musikfernsehen läuft und der Song nicht im Radio gespielt wird, naja, dann wird es schon schwer. Am Ende steht Platz 77 im UK und damit ein mittelschwerer Flop. Was war jetzt aber eigentlich so schlimm an dem Video? Nun, darin werden Sachen kaputt gemacht. Punkt. Das war's. Und das war eigentlich zu viel. Also eigentlich ist es Slapstick, aber in den Augen der Verantwortlichen bei der BBC war das Anstiftung zu Gewalt im häuslichen Umfeld. Bumm! Und wir schauen uns jetzt dieses Video gemeinsam an, dieses Skandalvideo. Und ihr könnt ja auch selbst entscheiden, ob das wirklich ein Nummer 1 Hit geworden wäre oder nicht. Lose Your Love, Blancmange. Also, das Video wurde gebannt, die Single floppte und auch bei den beiden Musikern war so langsam die Luft raus. 1986 waren die beiden erschöpft und hatten auch über das Ende der Band gesprochen. Neil Arthur sagt: Wir befanden uns in dem Hamsterrad des Erfolgs. Jetzt müssen wir noch ein Album rausbringen, die nächste Single muss noch erfolgreicher sein als die letzte und so weiter. Wir befanden uns in einer großen Drucksituation. Und im Juni 1986, nach einem Greenpeace-Konzert in der Royal Albert Hall in London, ist Schluss. Sänger Neil Arthur geht von der Bühne und sagt zu Steven: Ich möchte das nicht mehr machen, ich kann nicht. Und das Schöne daran ist, Steven hat das respektiert und es hat ihre Freundschaft gerettet. Das war den beiden wichtiger, als Blamange am Leben zu erhalten. Und das ist ein letzter Punkt, der sehr wichtig ist. Wir haben zwei Protagonisten, die wie Tag und Nacht waren und sich dadurch perfekt ergänzten. Das Ganze erzeugte eine kreative Spannung und wenn diese Spannung konstruktiv war, dann war es fantastisch. Wenn aber der Druck zu groß war, dann wurde es zerstörerisch und da war die direkte Kommunikation in der Zweierbesetzung ziemlich negativ. Neil Arthur sagt: Wir haben jeden Tag miteinander zu tun gehabt. Es war, als ob wir verheiratet waren. Aber ich wollte mit Steven nicht verheiratet sein und er nicht mit mir. Sie haben also erkannt, was miteinander möglich ist, aber auch was nicht möglich ist und ihrer Freundschaft zuwiderläuft. Sie konnten dadurch also die Band nicht retten, aber ihre Freundschaft. Ob Neil Arthur seinen Abgang bereut hat, wurde immer gefragt. Nein, denn er sei niemand, der sonderlich nostalgisch ist. Er möchte lieber vorwärts gehen. Außerdem, so sagt er dann mit einem Lachen, nicht, dass er sich als normal oder vernünftig ansehen würde, aber hätten sie weitergemacht, wäre er geistig weniger gesund. Na dann. Und letzten Endes gab es dann ja auch ein Happy End, auch wenn das nur von kurzer Dauer war. 2011 kamen die beiden Protagonisten noch einmal zusammen und nahmen sogar ein neues Album auf, Blank Burn, das mit modernen Mitteln an die damalige Zeit anknüpfte. Nur Steven Lascombe musste wegen eines festgestellten Aneurysmas an der Bauchaorta von Touraktivitäten Abstand nehmen und übergab dann die Geschicke an Neil Arthur. Und der hält seitdem Blamange am Laufen. Und er hat seit 2011 weitere, haltet euch fest, 16 Alben veröffentlicht. Und dieses Jahr gab es dann die traurige Nachricht, am 13. September 2025 starb Steven Lascombe im Alter von 70 Jahren. Neil Arthur postete die Nachricht mit knappen, aber liebevollen Worten: Heartbroken, RIP Steven, love you forever. Das war unsere Würdigung für Blamange, diese außergewöhnliche britische Synthpop-Band der 80er. Was nehmen wir mit? Vielleicht, dass mangelndes Equipment nicht vor Synthpop schützt oder dass Synthpop und indische Instrumente perfekt harmonieren können oder dass Blamange ausgesprochen wird oder dass alle mal klein angefangen haben, ein großes Budget keine Garantie für Erfolg ist oder dass manchmal im harten Musikbusiness auch Nettigkeit eine Rolle spielt. Und wir nehmen natürlich die Musik von Blamange mit. Living on the Ceiling, Blind Vision, Don't Tell Me und Lose Your Love, die Singles und die ABBA-Verehrung. Und natürlich immer die Erkenntnis, dass Musik der 80er immer noch sehr aktuell und frisch klingt. Wie ist es mit euch? Teilt uns eure Gedanken mit in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, RTL Plus Podcasts. Wir vergeben im Gegenzug euch schon mal pro forma 5 Sterne Deluxe. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, bitte. Unsere Spotify Playlist bietet euch alle Lieder, soweit sie bei Spotify gelistet sind. Und als Bonbon für euch haben wir auch unseren YouTube-Kanal am Start mit allen tollen Videos aus dieser Folge, die Pyramiden, Slapstick und Agneta inklusive. Nicht vergessen möchte ich auf unsere Seite auf Patreon hinzuweisen. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört und finanziell unterstützen möchtet oder wenn ihr sagt, nein, ich möchte euch unterstützen, damit ihr endlich mal was Vernünftiges auf die Beine stellt, bitte. Boys of Summer Podcast auf Patreon und mit einem kleinen Eurobetrag seid ihr dabei und macht uns glücklich. In diesem Sinne, that's love that it is. Deswegen hören wir uns in Kürze wieder bei Boys of Summer, dem 80er Podcast. Dann mit unserer Jubiläumsfolge Nummer 100. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.